Man, wir sind unterwegs in einer für mich sehr, sehr spannenden Reihe. Und ich hatte gesagt, am Mittwoch hatte ich eine WhatsApp an unsere Ältesten geschrieben, dass wir heute den Plan ein bisschen ändern. Und jetzt gibt es die Änderung zum Plan, also bleibe ich beim ursprünglichen Plan. Ich hätte nämlich gern, dass meine Schwester, die gerade von Kamerun zurück ist, etwas von dem berichtet, was sie dort macht. Aber ich denke, das wird in den nächsten Wochen, wenn es dann soweit ist, wieder funktionieren. So wird sie erzählen. Und ich bin unterwegs in dieser Reihe, oder wir sind unterwegs in dieser Reihe. Und wer die Bibel kennt, der weiß, gleich am Anfang geht es sehr, sehr spannend los. Und da gibt es so Halbsätze, und die werden wirklich nur als Halbsatz genannt. Und schon im Gespräch mit Kindern entstehen ganz viele Fragen. Und wir, die wir älter sind, die wir vielleicht auch ein bisschen mehr wissen, wir haben immer noch diese Fragen. Und die Bibel lässt uns mit manchen Fragen übrig, ja. Da gibt es einfach Aussagen, so und so war's. Und wir sagen, ja, was ist da genau? Und dann können wir spekulieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, die Bibel erwähnt die großen Linien, die für unser Leben relevant sind, sehr detailliert und sehr genau. Genau. Und was die Bibel wirklich erwähnt, ist, dass Gott der Schöpfer ist. Wir hatten jetzt schon zwei starke Predigten, eine von Silas und eine von Guntram, über den Gedanken, dass Gott unser Schöpfer ist. Und ich hoffe, dass du von Herzen das glaubst, denn wenn nicht, hast du ein Problem. So, wir waren gestern und haben uns Enten angeschaut, und ich weiß nicht, wann du zuletzt Enten so wirklich beobachtet hast. Und wir kamen aus dem Staunen nicht raus, was diese kleinen Viecher, die ich normalerweise kaum wahrnehme, nicht alles können. Ja, und wie ihre Füße, ich dachte mir, keine Ahnung, wer das erfunden hat. Natürlich Gott, aber wer hat Plastikfüße erfunden? Ja, also das ist unglaublich, wie diese Füße aussehen und was sie alles können und wie sie da wie sie fliegen und wie sie auf dem Wasser landen. Was können Enten nicht? Das ist echt stark, was Gott allein in diese kleine Kreatur namens Ente an Ideen investiert hat. Und ich denke, wenn du so ein kleines Tier vor Augen hast und dich da rein denkst, kannst du nicht anders, als zu sagen, Gott, da steckt so viel Intelligenz. Wisst ihr, ich als Mensch, ich wüsste nicht mal ansatzweise, wie man so ein Tier nachmacht, also nicht gestaltet, sondern nachmacht. Ich wüsste nicht einmal, wie man die Füße nachmacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Und wir glauben, dass es alles ohne Zufluss von Intelligenz einfach so entstanden ist. So will man uns weismachen seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten und so weiter. Und jeder halbwegs denkende Mensch merkt, na, das kann nicht wirklich so sein. Nein, die Bibel sagt genau umgekehrt, du und ich, wir sind Produkt eines unglaublich intelligenten Gottes, der nicht nur Intelligenz bewiesen hat, als er den Menschen schuf, sondern als er die ganze Schöpfung gemacht hat. Und zwei starke Predigten haben wir diesbezüglich gehört. Dann hatten wir angefangen hier mit dem Sündenfall. Und ich möchte heute tatsächlich nochmal eine Sündenfallpredigt Teil 2 halten, ohne zu wissen, was mein Bruder, der Vater von oder Schwiegerpapa von Jonas hier gepredigt hat. Einfach weil mir die Gedanken sehr, sehr wichtig sind. Und vielleicht ist es eine oder andere Wiederholung, dann hör gut zu. Und vielleicht ist auch ganz wenig Wiederholung. Und dann geht es nächsten Sonntag weiter mit spannenden Themen. Zum einen über die Arche, dann über den Turmbau. Lauter Themen, wo man viele Fragen hat und sagt, hey, wie war das? Genau. Aber diese Predigt ist relevant für wen? Für dich. Davon bin ich absolut überzeugt. Wenn es irgendeine Predigt gibt in der Bibel, die relevant ist, die man gefühlt, und deswegen predige ich sie, fast jeden Sonntag neu predigen sollte, dann genau diese Predigt. Warum? Weil das Muster des Feindes Gottes und das Muster des Feindes von deinem Leben ist hier ziemlich genau vor Augen geführt. Und das Interessante ist, obwohl wir das Muster der Verführung sehen, lassen wir uns immer wieder neu verführen. Und da gibt es Menschen, die viele Jahre Christen sind und die lassen sich dennoch verführen. Und vielleicht ist einer der Gründe der, dass wir uns nicht genügend mit diesem Muster der Verführung des Feindes auseinandergesetzt haben. Es geht heute um Verführung. Und wir lesen, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Ich wiederhole, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Noch nie hat ein kleiner Satz in der Geschichte so viel zerstörerische Kraft entfaltet wie eben dieser Satz. Dieser Satz brachte Zweifel in die Welt. Manche Menschen feiern Zweifel und sagen, ja, wenn du Zweifel hast, dann gehst du den Dingen auf den Grund. Und da gibt es auch einen Ansatz dabei. Aber Zweifel sind an für sich per se nichts Schönes zu haben. Die Gefühle, die wir haben, wenn wir Zweifel haben an Gott, wenn wir Zweifel haben, liebt mein Partner mich, wenn wir Zweifel haben über Dinge, sind an für sich keine schönen Gefühle. Und manchmal führen Zweifel uns nicht dazu, dass wir die Wahrheit entdecken, sondern dass wir die Wahrheit verlieren. Also Zweifel sind per se nicht unbedingt nur gut. Dieser Satz brachte Misstrauen in die Welt. Davor war Liebe, Harmonie, Vertrauen. Und nach diesem Satz ist auf einmal der Mensch da und er stellt sich die Frage, soll ich diesem Schöpfer wirklich glauben oder nicht? Soll ich ihm vertrauen oder nicht? Und wir wissen alle, Misstrauen ist der Anfang vom Ende. Misstrauen ist der Anfang vom Ende jeder guten Beziehung. In einer Beziehung, wo man sich misstraut, ist eigentlich ganz wenig Leben noch drin, oder? Stell dir mal vor, du misstraust deinem Partner. Du misstraust deinem Mann, deiner Frau, deinen Kindern. Misstrauen ist nicht gut, oder? Seid ihr bei mir? Aber dieser Satz brachte Misstrauen in die Menschheit. Er brachte Ungehorsam. Und nun, Ungehorsam ist per se mit das Schlimmste überhaupt, weil Gott liebt es, dass wir sein Wort hören und dass wir ihm glauben, dass wir umsetzen, was er uns sagt. Aber der Mensch wurde ungehorsam. Dieser Satz brachte Feindschaft. Danach war Feindschaft nicht zwischen Gott und dem Menschen, aber zwischen der Schlange, zwischen der Frau und der Schlange. Da war Feindschaft und da war auch nicht besonders viel Freundschaft in den anderen Ebenen übrig. Ja, letztlich brachte dieser eine kleine Satz den Tod über den Menschen damals und damit über die gesamte Menschheit. Ein kleiner Satz und so viel Unheil. Und das Problem ist, weil dieser Satz die Wirkung damals entfaltet hat, wird er immer und immer wieder neu eingesetzt. Ich vermute gerade heute Milliarden Mal. Bei ganz unterschiedlichen Menschen, vielleicht bei jedem Einzelnen, vielleicht bist du mal verschont, aber ich vermute, du kennst diesen Satz aus deinem Leben. Wie der Feind kommt und Misstrauen sät, wie er Gott in ein komisches Licht stellt, wie Gott derjenige ist, der uns alles gegeben hat, auf einmal derjenige ist, der nie antwortet. Ja, wie Sätze raufkommen und sagen, was hat Gott mir je Gutes getan? Vielleicht kennst du so einen Satz schon mal. Und er offenbart, dass wir oft die Realität aus den Augen verlieren. Dass wir all das, was Gott getan hat für uns persönlich und all das, was er getan hat in der Geschichte der Menschheit für die Menschen und damit auch für uns, das ist einfach mal vergessen. Nur weil er in dem Moment nicht antwortet. Vielleicht kennst du das, dass du denkst, Gott, du müsstest doch jetzt eingreifen. Und er handelt nicht. Und dann kommt die Frage, was hat Gott je getan? Und das ist letztendlich auch eine Auslegungsart von diesem einen Satz. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Ein Satz, der Zweifel sät, Zweifel an unserem Verständnis von Gottes Wort. Und da sind wir ganz modern, ja? So, haben wir denn Gott wirklich verstanden? Wenn wir die Bibel lesen, es lesen, haben wir es denn wirklich verstanden? Und es ist unglaublich, Menschen wollen uns weismachen, dass das ganz normale Lesen nicht ausreicht. Dass du ganz, ganz viel erstmal gelernt haben müssen. Denn das, was gesagt ist, ist ja gar nicht gemeint, sondern was ganz anders ist gemeint. Und wir merken, in Wirklichkeit ist derselbe alte Teufel, hat Gott denn wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum essen sollt, immer noch am Werk. Dieser Satz brachte Zweifel an der Motivation des Gebots, an der Absicht Gottes. Meint Gott es wirklich gut für dich? Ich weiß nicht, ob dir dieser Gedanke je kam, dass Gott, der sagt, er ist die Liebe, er ist für uns, es wirklich gut meint mit dir. Aber in dem Moment, wo du diese Frage stellst, gehst du eigentlich dieser Lüge des Feindes auf den Leim, der da sagt, hey, Gott meint es ja gar nicht so und er meint es ja gar nicht gut für dich. Er hat eigentlich gar keine gute Absicht, sondern er will daneben klein halten. Er ist der große Spielverderber. Und es ist unglaublich. Dieser Satz der stellt nicht nur das in Frage, was Gott gesagt hat, sondern letztendlich Gott selbst in Frage. Also einerseits das Gebot, das, was Gott gesagt hat, auf der Sachebene, und noch viel entscheidender die Beziehung. Ist Gott wirklich für mich? Ein kleiner Satz, und dieser Satz reicht aus, um Verderben über die Menschheit zu bringen. Nicht umsonst sind wir unterwegs in dieser Reihe und haben den Untertitel gegeben, Gottes Werk, Teufels Beitrag. Denn der Beitrag des Feindes war, dass ganz viel Zweifel, Misstrauen, Feindschaft, Tod in diese Welt hineinkam, Klammer auf, hineinkommt. Denn der Sündenfall ist nicht nur eine Geschichte, die wir historisch zu verstehen haben. Und ja, sie war historisch. Es gab Adam, es gab Eva. Aber in diesem Sündenfall ist viel, viel mehr als eine Geschichte von den ersten Menschen, sondern es ist die Geschichte von uns Menschen im Umgang mit Gott. Und dass wir letztendlich immer wieder Gott in Frage stellen, die Absichten Gottes in Frage stellen oder sie in Frage stellen lassen. Denn in diesem Fall kam ja die Versuchung von außen. Das Setting war eigentlich, besser geht es nicht. Gott selber, als er den Menschen geschaffen hat, sagte, und siehe, es war richtig okay. Nicht wahr? Da lesen wir immer, dass Gott sagt, und siehe, es ist gut, und siehe, es ist gut. Und als er den Menschen schuf, da kommt er zu dem Urteil, und siehe, es ist sehr gut. Und wenn Gott ein sehr gut gibt, dann ist es nicht wie das sehr gut von David. David verteilt gerne sehr gut, ja? So, sondern dann ist es ein sehr gut, wo du wirklich weißt, Gott findet das, was er geschaffen hat, besser geht es nicht. Er ist begeistert davon. Er findet es richtig, richtig Hammer. So gut, dass er sagt, wow, ich bin mega stolz auf das, was ich geschaffen habe. Und in dieses so gute Setting kommt auf einmal diese Frage hinein. So gut, dass der Mensch als Krönung der Schöpfung den Tieren den Namen schenkt. Adam schenkte sämtlichen Tieren den Namen. In der Theologie spricht man davon, dass der Mensch, also Adam, eigentlich zum Mitschöpfer wird. Dass Gott den Menschen nimmt und sagt, hey, das, was ich erschaffen habe, ich habe es zu 99,999% erschaffen, aber ich nehme dich mit hinein. Du darfst dem Tier seinen Namen geben. Giraffe, du heißt Giraffe, weil der Mensch dir diesen Namen gegeben hat. Elefant, du heißt Elefant, weil der Mensch dir den Namen gegeben hat. Und in diesem Namen steckt nicht nur ein Rufname, sondern ein Bewusstsein, dass der Mensch Verantwortung hat für die Tiere. Dass da eine Nähe da ist. Mensch und Tiere, sie waren nicht so weit weg wie heute. Dass wir vielleicht ja, so weit weg sind, dass wir sie gar nicht verstehen, dass wir eigentlich gar nichts mit ihnen zu tun haben, dass sie irgendwo in irgendwelchen Fabriken ihre Eier legen. Aber wir haben keinen Bezug dazu. Nein, da war Nähe da, da war Vertrautheit. Der Mensch war ein Pferdeflüsterer. Und nicht nur ein Pferdeflüsterer, sondern auch ein Hundeflüsterer und ein Katzen. Und jetzt, egal welches Viech, Mensch und Tier waren sich nah. Wir sprechen nicht umsonst vom Paradies, vom Garten Eden. So gut, dass der Mann in seiner Frau das Gegenüber sieht, wonach er sich so sehr gesehnt hat. Seine Begeisterung hat kein Ende und findet kein Ende. Die Einsamkeit ist für immer durchbrochen. Nun lebt er in Gemeinschaft, in menschlicher Gemeinschaft. Und jetzt kommt es, so gut, dass der Mensch und Gott per Du sind. Der Mensch und Gott, sie sind Freunde. Freund Gottes zu sein. Abraham wird als Freund Gottes bezeichnet. Ich weiß nicht, ob du Lust hast, dass Gott dein Freund ist, aber der Mensch war geschaffen von Gott für die Freundschaft für Gott. Und Gott und der Mensch, sie waren Freunde. Sie waren per Du. Des Abends, am Abend kam der Mensch, kam Gott vorbei und es sieht so ähnlich aus, als ob ein guter Nachbar bei dir klingelt und sagt, hey, wie war dein Tag? Oder als ob die Eltern bei den ausgezogenen Kindern nochmal anrufen und sagen, hey, was habt ihr heute erlebt? Ist alles in Ordnung? Kein Stress zu Hause? Oder kann ich euch was Gutes tun? Gott und der Mensch waren so näher geht es eigentlich gar nicht. Und Gott kommt vorbei und ich sehe Eva und ich sehe Adam und sie erzählen von den fleißigen Ameisen, die sie gerade gesehen haben, von den Entenfüßen, so wie ich gestern, die sie gerade entdeckt haben, und sagen, boah, krass, Gott, was hast du denn dir dabei gedacht? Von den lustigen Affen, sie hatten jeden Tag genug zu erzählen. Und sie waren glücklich und wirklich, wirklich, wirklich glücklich. Und ich kann mir vorstellen, wie der Mensch irgendwann sagte, Gott, warum hast du solch eine verrückte Vielzahl erschaffen? Warum hast du so viel gemacht? Reichte nicht ein bisschen weniger? Und Gott schaut den Menschen an und sagte, weißt du, ich bin ein Schöpfer. Das bin ich. Das ist meine Art. Ich liebe es zu schaffen. Also habe ich geschaffen. Es ist ein Ausdruck von meinem Wesen. Ich liebe es, kreativ zu werden. So ähnlich wie eine Bastelmaus zu Hause. Kaum sieht sie irgendein Papier oder irgendwas. Sie kann nicht anders als zu basteln. Und so ist Gott ein Schöpfer. Und übrigens, er ist immer noch ein Schöpfer. Er hat nicht nur damals geschaffen und die Schöpfung des Menschen war nicht der Anfang und ist auch nicht das Ende. Gott ist immer noch dabei, wenn wir durch diese neuen Teleskope ein bisschen Ahnung haben von dem Universum, dann merken wir, da gibt es noch so viel, was wir noch gar nicht entdeckt haben. In der Unterwasserwelt. So viel, was wir noch nicht entdeckt haben. Und Gott schafft und schafft und hört nicht auf, Schöpfer zu sein. Und möglicherweise hat Gott gesagt, weißt du, zum einen habe ich es geschaffen, weil ich Spaß daran hatte, aber ich habe es auch geschaffen, damit ihr Freude an all dem habt und damit ihr aus dem Staunen nicht rauskommt, damit ihr jeden Tag neu einen Grund habt zu sagen, Gott, wie groß, wie gewaltig, wie herrlich bist du. Und übrigens, das ist Christsein. Christsein bedeutet nichts anderes als Freund Gottes zu sein, nichts anderes als aus diesem Staunen über Gottes Schöpfung nicht herauszukommen. Immer wieder neu zu sagen, Gott, danke für all das, was du geschaffen hast. Du bist groß und wunderbar. Und dann betritt die Schlange die Bühne. Und wie gesagt, nicht umsonst heißt unsere Serie Gottes Werk Teufelsbeitrag. Und wenig später wird nichts mehr so sein, wie es damals war. Ich stelle mir die Frage, wie lange ging dieser Kampf um das Herz des Menschen? Bei Josef ist auch eine Versuchungsgeschichte. Da lesen wir, dass Josef in Ägypten als Sklave versucht wird von der Frau des Potiphars. Und dass sie es immer wieder getan hat. Und jetzt ist es sicherlich eine historische Geschichte und wir können aus dieser Geschichte lesen, der Feind tritt auf und er stellt die Beziehung, die der Mensch zu Gott hat, in Frage und die Absicht Gottes zu dem Menschen. Wir wissen aber nicht, wie oft dieses Gespräch stattgefunden hat. War es einmal? Waren es 10-mal? War es 100-mal? Vielleicht auch in deinem Leben ist es nicht so, dass du einmal einen Zweifel hörst, sondern dass er immer wieder kommt mit demselben Gedanken, bis er dich weichgekocht hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal so riesige Felsen gesehen hast, die am Ende glatt durch auseinandergekeilt werden. Wie geschieht das? Indem man einen Keil setzt und einen weiteren und weiteren und dann mit normaler Manneskraft, so ein Simon, großer Mann, ja, nimmt den Hammer und er schlägt auf den ersten Keil, zweiten Keil, zehnten Keil, ersten Keil, zehnten Keil und so weiter und so fort. Und irgendwann bricht dieser riesige Felsen in zwei. Wie ist das passiert? Er ist einfach dran geblieben. Und ich glaube, bei einem ist diese Schlange und sie kommt einmal, stellt einmal eine blöde Frage und das Muster läuft ab. Und bei dem anderen mag es das 10. Mal oder das 100. Mal sein. Aber irgendwann läuft genau dieses Muster ab, was wir hier in dieser Geschichte sehen, zum Unheil der Menschen. Und weil der Feind effektiv war, weil er sein Ziel erreicht hat, gebraucht er den Satz immer wieder neu. Dieser Satz wirkt heute noch. Bei den Menschen, die heute geboren werden, 5 Jahre später, 10 Jahre später, kommt der Feind mit demselben Satz und sagt, stimmt es, dass Gott alles verboten hat? Stimmt es, dass der Gott, der eigentlich für euch ist, der größte Spielverderber aller Zeiten ist? Kann es sein, dass du Gott mal lieber nicht vertrauen solltest? Und ich glaube, deswegen ist diese Geschichte auch ganz am Anfang der Bibel, damit wir merken, es gibt einerseits Gott, aber es gibt auch den Feind Gottes. So, die erste Aussage, die mir wichtig ist für heute ist, mit Schlangen spricht man nicht. Es gibt manche Menschen, die glauben, wir Menschen sind neugierig per se und wir müssen alles erfahren, was es gibt. Alles, was es im okkulten Bereich gibt, alles, was verborgen ist. Aber die Bibel zeichnet eigentlich ein anderes Bild. Was wäre passiert, wenn Eva anders geantwortet hätte? Wenn Eva gesagt hätte, du Schlange, ich kenne dich gar nicht. Und wenn du anfängst, über Gott zu reden, ich bin eigentlich per Du mit Gott, lass uns doch zu Gott gehen und lass uns hören, was Gott sagt. Oder übrigens, ich bin eigentlich verheiratet, hier mein Mann, red doch mal mit uns gemeinsam. Was wäre geschehen, wenn Eva gesagt hätte, du bist schlecht und ich will mit dir nicht reden? Nun, das ist alles hypothetisch, aber ich glaube, dieser Gedanke ist deswegen wichtig, weil viele Menschen heute noch mit Schlangen reden. Und mit der Schlange, mit dem Teufel, mit dem Verführer. Sie lassen sich ganz bewusst auf diese Lügen ein. Sie lassen diese Lügen auf ihr Herz, auf ihre Seele wirken. Und wenig später sind sie verwundert, dass diese Lügen etwas auswirken in ihrem Leben. Und mein Rat ist, mit Schlangen redet man nicht. Warum nicht? Denn diese Schlange hat nur Falsches in der Absicht. Übrigens beten wir das im Vaterunser. Da lehrt uns Jesus genau dieses Gebet und sagt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Du musst dich nicht in Versuchung führen. Du musst nicht ganz bewusst sagen, wo ist die Sünde? Ich bin stärker als die Sünde. Wo ist die Versuchung? Aber ich halte die Versuchung aus. Wo sind alle Zweifel dieser Welt? Und ich lasse sie gerne mal in mein Herz hinein, denn ich möchte ja beweisen, dass ich allen Zweifeln gewachsen bin. Das ist dumm. Jesus lehrt uns genau das Umgekehrte, nämlich und führe uns nicht in Versuchung. Gott wollte eigentlich, dass der Mensch das Böse gar nicht kennenlernt. Was wäre passiert, wenn der Mensch damals das Böse nicht kennengelernt hätte? Wie viele Bilder, wie viele Worte, wie viel Negativität ist in dieser Welt, weil wir das Böse gehört haben? Und wenn es irgendwie in deine Kraft ist, rate ich dir, lass dich auf den Teufel erst gar nicht ein, sondern sag, hey, mit dir habe ich nichts zu tun. Schlange, du bist eine Schlange, du bist ein Versucher, ein Verführer, mit dir will ich gar nicht reden. Warum? Denn jedes Gespräch, kein Gespräch wird gut sein. Es wird nichts bringen. Das ist so ähnlich wie, da ist Gift, bitte, du brauchst nicht ein bisschen Gift trinken, um zu sagen, ich will mal schauen, was die Wirkung dieses Giftes ist. Lass es einfach. Mit Schlangen redet man nicht. Und führe uns nicht in Versuchung, so lehrt uns Jesus, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und in dieser Spannung merken wir aber auch, dass wir gar nicht anders können, als manchmal mit dem Teufel zu reden. Weil der Teufel kein Gentleman ist, sondern er kommt um die Ecke. Er hatte kein Rendezvous mit der Eva. Die haben sie nicht getroffen und sagten, komm, wir treffen uns zu einer Tasse Kaffee und Kuchen und dann bringst du mal deine Fragen und ich versuche dir zu antworten. So war es nicht, sondern die Schlange war plötzlich da und spricht Eva an. So wie sie eben auch manchmal ist in unserem Leben. Und da wäre die Antwort, flieh, oder? Aber Eva ist nicht geflohen, sondern Eva hat sich auf dieses Gespräch eingelassen. Was Christen manchmal vergessen ist, der Sündenfall des Menschen, über den dieses Kapitel berichtet, war nicht der erste Sündenfall. Und ich sprach vorhin von diesem wunderschönen Setting, in dem der Mensch groß geworden ist. Aber eins dürfen wir vergessen, es war Himmel nicht. Warum? Denn der Feind war dort, der Verführer war dort, die alte Schlange war dort, der Durcheinanderbringer war dort. Warum war er dort? Weil es einen Sündenfall gab vor dem Sündenfall des Menschen. Die Bibel berichtet davon, wie diese alte Schlange, wie Luzifer, wie Satan, dieser Erzengel selber Gott sein wollte. Wie er irgendwann zu dem Trichter kam und sagte, Gott anbeten, schön wäre es, wenn man mich anbetet. Schaut mal, wie herrlich ich bin. Schaut mal, wie viel Macht ich habe. Warum sollte nur Gott angebetet werden? Ich möchte auch angebetet werden. Und irgendwann hat er sich aufgelehnt gegenüber Schöpfergott und gesagt, hey, ich möchte selber Gott sein. Und genau das, womit er sich selbst verführt hat, und bei ihm ist es schrecklich in die Hose gegangen, kommt er um die Ecke und versucht genau dasselbe bei einem Menschen. Warum? Weil wir Menschen sind im Bilde Gottes geschaffen. Und das Problem vom Teufel ist, er würde am liebsten Gott umbringen, aber das kann er nicht. Also versucht er, die Menschen umzubringen. Das kann er auch nicht, weil Gott es ihm nicht gestattet. Aber was er kann die Liebe, die wir Menschen haben zu Gott, in Frage stellen. Er kann an deinem Herzen arbeiten. Er kann Zweifel sehen. Seid ihr bei mir? Und das tut er, wenn möglich, jeden Tag, weil er dich hasst. Das ist der Grund. Er hasst jeden Menschen. Jeder Mensch ist geschaffen im Bilde Gottes, ist ein Abbild Gottes, ist ein Beweis, wie genial Gott ist. Und insofern ist jeder Mensch auf der Abschussliste dieses Feindes. Und wenn irgendwie möglich, möchte er dich abschießen. Übertragen auf unser Leben, auf welche Quelle hören wir? Welche Worte lassen wir an unser Herz? Welche Gedanken nähren wir? Was wäre aus deinem Leben geworden, hättest du den einen oder anderen Gedanken nicht gespeist, den einen oder anderen Misstrauen, den einen oder anderen Zweifel nicht? Dann wäre vielleicht, ja, wäre manches Unheil in deinem persönlichen Leben nie reingekommen. Genau, erster Gedanke, mit Schlangen redet man nicht. Klammer auf, manchmal können wir gar nicht anders. Und deswegen sagt auch die Bibel, und führe uns nicht in Versuchung, Klammer auf, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn der Feind denn kommt, und er kam selbst im Leben von Jesus, er trat plötzlich auf. Wann? Als Jesus nach 40 Tagen Fasten eigentlich fertig war, er war durch. So kurz vorm Urlaub, wenn du nicht mehr kannst, dann kommt er und sagt, wenn du denn Gottes Sohn bist, ja, sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden, das kannst du doch. Und mal ganz ehrlich, Jesus war hungrig. Es wäre so leicht gewesen zu sagen, ja, Steine werde zu Brot, ich bin Gottes Sohn, ich kann das. Aber es war eine Verführung. Und wenn er Jesus verführt hat, nein, nicht verführt hat, versucht zu verführen, dann wird er es doch auch in deinem Leben tun, oder? Seid ihr bei mir? Aber, und das ist mir wichtig, wir müssen nicht jeden Schund an unser Herz lassen. Wir müssen per se, und da ist die Bibel auch klar, wir dürfen uns mit dem Guten, mit dem Wohlgefälligen, mit den Dingen, die uns weiterbringen, die unseren Glauben nähren, die unsere Liebe stärken, Liebe zu den Menschen, Liebe zu Gott stärken, damit sollen wir unser Herz füllen und nicht mit jedem Schund dieser Erde. Und an dieser Stelle lade ich uns wirklich ein, diesen Rat zu befolgen. Hey, führe uns nicht in Versuchung. Mit Schlangen redet man nicht. Der zweite Gedanke ist, schau dir die Wirklichkeit an. Was hatte der Teufel gesagt oder was hatte die Schlange gesagt? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Wie sah die Wirklichkeit aus? Durch maßlose Übertreibung wird Gottes sinnvolle Gebot ins absolute Lächerliche gezogen. Gottes Gebot wird durch Überspitzung ins Lächerliche gezogen und Gott steht da wie der größte Spielverderber aller Zeiten. Kennt ihr das? Bis heute ist es so. Auf Gottes Gebot zu hören, das muss ja spießig sein. Gott hat doch alles verboten, oder? Nichts ist erlaubt. Der Feind arbeitet mit Lügen, mit Übertreibung, mit Rufmord, um Misstrauen gegenüber Gott zu pflanzen. Am Ende ist nicht nur das Gebot Gottes in Frage gestellt, sondern Gott selbst. Dieser Gott will dich klein halten. Er will nicht, dass du wirklich Spaß im Leben hast. Er will nicht, dass du das volle Potenzial deines Lebens erkennst und ausreizt. Er ist der größte Spielverderber aller Zeiten. Und jetzt ist mein Rat, schau dir die Wirklichkeit an. Wie sah die Wirklichkeit aus? Wie sah die Wirklichkeit aus damals? Sie verdanken ihr Sein, ihre Existenz, wem? Gott. Die Schlange hatte bis dato ihnen gar nichts gegeben, oder? Wer hatte sie geschaffen? Gott hatte sie gemacht. Sie waren im Bilde Gottes, von Gott geschaffen. Gott hatte den Garten alles verdankt, alles, was sie waren, was sie sind, verdankten sie Gott. Sie lebten bis zu diesem Tag in Harmonie, in Frieden, in allen Dimensionen, gegenüber dem Schöpfer, gegenüber dem Mitmenschen, gegenüber der Umwelt, den Tieren. Und jetzt hört zu, selbst gegenüber sich selbst. Der Mensch war kein wandelnder Bürgerkrieg. Diesen Nicht-Frieden, den so viele Menschen haben, dieses Getriebensein, dieses mit sich selbst gar nicht im Reinen sein, das kannte der Mensch gar nicht. Der Mensch war per Du auch mit sich selbst, der mochte sich, war alles in Ordnung. Da war Frieden. Und die Realität, schau dir die Wirklichkeit an, sie durften alles. Nicht alles war verboten, sondern sie durften alles bis auf eine Sache. Warum? Weil diese eine Sache ihnen den Tod bringen würde. Das eine, was den Tod bringt, da sagte Gott, tut das nicht. Warum? Denn wenn ihr das tut, dann bringt es euch den Tod. Das ist nicht gut für euch. Ansonsten dürft ihr alles. Also nicht alles war verboten, sondern alles war erlaubt. Und bis heute staune ich immer wieder neu, wie das Bild von Christsein und wie das Bild von den Gesetzen Gottes ein Bild ist von alles ist verboten. Nein. Wenn Gott deine Sexualität regelt und sagt, das solltest du im Rahmen der Ehe ausleben, dann nicht, damit er dich klein hält und alles verbietet, sondern damit du glücklich bis ins Alter wirst. Damit ein Bund entsteht, der eng ist, der einzigartig ist mit deinem Ehepartner bis ans Ende. Wenn Gott verbietet, dass du nicht begehrst deines Nachbars Auto, Dann nicht, weil er dir kein Auto gönnt. Dann nicht, weil er sagt, Autofahren ist per se falsch, sondern weil er nicht möchte, dass du im Krieg bist mit deinem Nachbarn. Das ist doch der Grund. Die Gebote Gottes sind für sich total logisch. Und der Grund ist, er möchte dein Leben und mein Leben bewahren, beschützen. Wisst ihr, Gott ist nicht derjenige, der einen Porsche baut und dann sagt, ihr dürft nur 100 km/h fahren. Das mögen unsere Grünen und vielleicht bald auch die Schwarzen und die Roten und wer auch immer uns sagen, warum auch immer. Aber wenn er dir einen Porsche hinstellt, dann sagt er, hey, genieß den Porsche, du darfst 300 Sachen fahren. Aber gelegentlich gibt es Kurven, wo es vielleicht sinnvoll ist, wirklich auf die Bremse zu gehen. Warum? Weil diese Kurve gefährlich ist. Wenn du dann mit 300 Sachen fährst, dann gibt es dich nicht mehr. Seid ihr bei mir? Und da steht so ein Verbotsschild, vielleicht 70 oder 60 oder in den Alpen ganz, ganz steil 30 und jeder weiß, wenn du mit 100 daran fährst, bist du nicht mehr. Weil die Kurve eine 180 Grad, ja, 180 Grad Kurve ist, innerhalb von ganz kurzer Zeit, so eng, dich wird es einfach raushauen, selbst mit deinem Porsche. Also Gott ist nicht derjenige, der alles verbietet, sondern eigentlich gibt ihr das Leben. Jesus sagt, ich bin gekommen, dir Leben zu geben und Leben im Überfluss. Aber der Teufel kommt und sagt, Gott hat alles verboten. Alles ist verboten. Alles ist verboten. Alles. Und diesen Satz wiederholt er so oft. Und jetzt kommt die Macht der Wiederholung. Bis du es singst, alles ist verboten. Und er kommt so oft mit derselben Lüge, bis du am Ende die Lüge glaubst. Und deswegen redet man nicht mit Schlangen. Seid ihr bei mir? Denn Wiederholung hat Macht. Ja, die Lüge 10 Mal und du glaubst sie. Nicht, weil es irgendwie kognitiv, dass du darüber nachgedacht hast und irgendwie, ja, sondern einfach, weil es Wiederholung ist. Wir kennen, wie Lieder funktionieren. Auf einmal singen wir Lieder, wo wir denken, oh, was singe ich denn da? Wiederholung hat Macht. Und er kommt mit seinen Lügen und diese Lügen ziehen. Deswegen schau dir die Wirklichkeit an. Die Wirklichkeit war, dass Gott eigentlich alles für den Menschen gut gemacht hat. Und das Einzige, was er verboten hat, und er hat etwas verboten, waren die Dinge, die destruktiv waren für den Menschen, die Leben rauben würden, die den Tod bringen würden. Und da sagte Gott, das ist nicht für euch. Dritter Gedanke, und das ist für mich am Ende auch nicht der Hauptgedanke, aber ein wichtiger Gedanke. Gott redet klar, eindeutig und verständlich. Hat Gott wirklich? Kann es sein, dass du Gott gar nicht richtig verstanden hast, liebe Eva? Kann es sein, dass Gott das, was er sagt, gar nicht so meint? Kann es sein, dass die eigentliche Bedeutung seiner Worte nicht auf der Hand liegen, sondern nur durch besondere Ableitung und Herleitung einem gewissen Kreis von Experten klar sind? Herzlich willkommen, liberale Theologie. Du liest die Bibel und Leute kommen um die Ecke und sagen, du hast es gar nicht verstanden. Denn das, was du verstehst, ist ganz anders gemeint. Aber du kannst es nur verstehen, wenn du mein Wissen hast, wenn du Expertenwissen hast. Und die Frage ist, was wissen die Experten? Nein, Gott hat genau das gesagt, was er gesagt hat, dass jeder ihn verstehen kann. Gott ist ein guter Vater und mir ist es ganz, ganz wichtig. Jesus selbst sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt. Also wir sind böse und wir geben unseren Kindern gute Gaben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch seinen Heiligen Geist, also etwas Gutes geben, wenn ihr ihn darum bittet? Gott ist nicht derjenige, der so redet und niemand versteht ihn. Das ist der Trick des Verführers. Katholische Kirche des Mittelalters lässt grüßen. Da hat niemand Gottes Wort verstanden. Oder? Nur der Priester und der auf Latein und die Predigt war auf Latein. Das heißt, du gingst rein und gingst raus, du hast nur eine Zeremonie mitbekommen, aber da war kein Inhalt. Wie grausam ist das? Oder liberale Theologie heute lässt grüßen im Sinne von, das, was gesagt ist, ist gar nicht gemeint. Ich will dir sagen, wenn du die Bibel liest, nüchtern, du bist nicht betrunken, sondern nüchtern. Du bist nicht am Einschlafen, sondern du bist wach. Und du liest 1. Korinther 12, 13, 14, sehr komplizierte Kapitel. Und du liest es einmal und du liest es zweimal und du liest es 10-mal. Wenn du es gut liest, wirst du alles verstehen, was drin steht. Ohne Theologie, ohne Experte von irgendwas zu sein. Warum? Weil Gott ein guter Vater ist. Und ein Vater redet so, dass seine Kinder ihn verstehen. Wenn meine Kinder mich verärgern, dann nicht, weil ich unklar geredet habe, sondern ich war klar, aber sie wollten es nicht tun, was ich sagte, oder? Kennt ihr das, ihr Väter, ihr Mütter? So, wenn wir reden, dann versuchen wir klar zu sein. Warum? Weil wir Eltern sind. Gott ist ein Vater. Jesus spricht von Gott als von dem Vater im Himmel. Ich habe das schon oft hier gesagt und ich werde nicht müde, das zu sagen. Gott ist das Wort Gottes. Das ist ein Name von ihm. Jesus wird beschrieben als das Wort Gottes. Und ein Wort hat per se etwas in sich, nämlich es will verstanden werden. Ein Wort will nicht verstanden werden, sondern verstanden werden, oder? Wenn ich zu euch rede und ihr hört mir eine Dreiviertelstunde lang zu, dann ist meine Absicht doch nicht, dass ihr rausgeht und sagt, ich habe gar nichts verstanden. Oder? Oder ist meine Absicht, dass ihr eigentlich versteht, was ich sagen will? Das wäre doch meine Absicht, oder? So sind Worte, Worte wollen verstanden werden. Die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel will verstanden werden. Sie ist nicht so kompliziert. Hat Gott es wirklich gesagt? Ja, Gott hat was ganz anderes gesagt. Und Gott ist die Liebe. Und an dieser Stelle, glaube ich, kommen wir nicht vorbei, als zu sagen, die Motivation seines Herzens ist für dich. Die Antwort liegt also nicht in irgendeiner theologischen Spitzfindigkeit. Dafür gab es zu allen Zeiten Experten, die am Ziel vorbei manövrierten. Die Wahrheit liegt in dem Erkennen Gottes, in dem Wissen, Gott ist mein Vater. Deswegen lehrt uns Jesus dieses Gebet. Wenn ihr betet, so sollt ihr beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Und da gibt es 6-Jährige, die haben Gott besser verstanden als so manche Professoren der Theologie. Und ich habe kein Problem mit Theologie. Ich habe nur ein Problem, wenn Theologie Gott ersetzt. Wenn Theologie Dinge verschleiert, statt zu erklären. Ja, manchmal verstehst du den Text tatsächlich besser, wenn du Griechisch kannst. Das kann schon sein. Aber die große Linie, die wichtige Linie, die kann jeder verstehen. Und die wichtige Linie ist so eindeutig, dass sie eben nicht zweideutig ist, sondern klar. So, und jetzt wird die Eva zum Apologeten von Gott. Und manche Christen glauben, dass sie Gott irgendwie verteidigen müssen. Dass sie ihren Glauben, ihre Religion oder ihren christlichen Glauben, dass sie ihre Kirche irgendwie verteidigen müssen. Ja? So, und wir werden natürlich in Frage gestellt. Was? Heute glaubt jeder an Gender, wir nicht. Wie könnt ihr denn für die Menschen sein, wenn ihr nicht an Gender glaubt? Und dann fangen wir an zu verteidigen. Und was ist die Verteidigung von Eva? Eva sagt, da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. So, Eva hatte verstanden, was Gott gesagt hat, oder? Was hatte Gott gesagt? Du sollst nicht davon essen. Warum? Wenn du davon isst, bist du des Todes. Hatte Eva Gottes Wort verstanden? Seid ihr bei mir? Wer glaubt, dass Eva Gott verstanden hat? Das Reden Gottes war ziemlich einfach. Ein Gebot, oder? Hey, dieser Baum nicht essen, niente. Jetzt kommt die Eva und die Eva tut etwas, das sie alle tun. Da ist keiner von uns keine Eva. Da ist keiner von uns, kein Mensch, der in irgendeiner Weise religiös ist. Was tut der religiöse Mensch? Er versteht Gott und er fügt sein menschliches Gebilde dazu. Und Eva hat darüber nachgedacht und dachte, wenn ich diesen Baum, wenn ich die Frucht nicht essen soll, dann sollte ich am besten gar nicht in die Nähe des Baumes kommen, oder? Dann sollte ich am besten die Frucht gar nicht berühren. Stimmt das? Stimmt. Aber Gott hat es nicht gesagt. Und an dieser Stelle bewirkt Religion Folgendes. Zum einen engen wir damit Gott ein. Wir gehen weiter als das, was Gott behauptet hat, was Gott wirklich gesagt hat. Wir fügen Dinge hinzu. Und das Eigentliche, und jetzt wird es kompliziert, Simon fügt einen anderen Gedanken als ich. Und Jürgen fügt noch einen anderen Gedanken. Und die Meise fügt noch was hinzu. Und wir geben das und sagen, Gott hat es gesagt. Und unser Gott widerspricht sich auf einmal. Kennt ihr das? Die einen verbieten dies, die nächsten verbieten, also die Mosaik verbietet, ich weiß nicht, was sie jetzt verbieten, ja, und die Baptisten verbieten und jeder verbietet irgendwas mehr, statt einfach hinzugehen und zu sagen, wir halten uns an Gottes Wort, Punkt. Warum? Denn das hat Gott wirklich gesagt. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir ein gut gemeintes Menschliches hinzufügen, das dürfen wir tun, aber dann müssen wir betonen, aber und wir aber sagen euch, geht erst gar nicht dorthin. Warum? Weil wir dann lauter unterschiedliche Sachen hinzufügen und die Menschen, die uns zuhören, sagen, euer Gott ist irgendwie schizophren, der sagt jedem was anders. Dabei war der Kern für jeden von uns gleich, ihr sollt nicht essen. Versteht ihr, was ich meine? Das Zweite, was dazu kommt, ist, die Schlange arbeitet mit diesem Gedanken, alles ist verboten Und aus Schutz, damit wir ja nicht sündigen, errichten wir Mauern. Bis wir genau diesen Satz des Teufels sogar unterstreichen, alles ist verboten. Herzlich willkommen in der Kirchenrealität. Für über viele Jahrtausende, dass Christen gut gemeint letztendlich das Gebot Gottes so überhöht haben, so viel Menschliches hineingelesen haben, dazu gedichtet haben, dass sie ähnlich waren wie die Pharisäer, wie die Sadduzäer. Und übrigens Pharisäer und Sadduzäer gab es zu allen Zeiten. Menschen, die einfach über Gottes Wort hinausgegangen sind, bis das Gefühl da war, du kannst ja gar nicht mehr atmen, alles ist verboten. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir hingehen und dass wir uns einfach an Gottes Wort halten und sagen, das hat Gott verboten und mehr nicht. Und jetzt können wir unser Menschliches dazu tun, aber bitte, bitte betonen, das ist menschlich. So, und jetzt kommt die Schlange und ich schließe. Und jetzt kommen die Verkaufsargumente der Schlange. Und die Verkaufsargumente sind nichts anderes als Lügen. Kommt eine Lüge nach der anderen. Aber diese Lügen bewirken etwas, das, ihr müsst noch nicht aufstehen. Diese Lügen bewirken etwas, dass der Mensch am Ende weichgekocht wird. Eva wird weichgekocht. Da sagt die Schlange, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen, was gut und was böse ist. Das erste ist, ihr werdet nicht sterben. Du kannst Gift trinken, ohne zu sterben. Du kannst Drogen nehmen, ohne zu sterben. Du kannst Ehe brechen, ohne dass dir deine Ehe kaputt geht, oder? Keineswegs werdet ihr sterben. One-Night-Stand, also ganz ehrlich, wenn deine Frau wirklich zu dir steht und dich wirklich liebt, dann hat sie auch keinen Stress, wenn du mal fremd gehst, oder? Oder Pornografie, das tun doch alle und leben irgendwie glücklich weiter. Schwarzfahren, weißt du, wie oft mein Klassenkamerad schon schwarz gefahren ist, ohne je erwischt geworden zu sein? Drogen, so viele Stars nehmen es. Ich meine, wenn so viele Stars diese Drogen nehmen, dann müssen die schon besonders sein, oder nicht? Schlecht reden. Reden nicht alle Menschen schlecht über andere? Das tun sie doch alle. Abtreibung. Mein Bauch gehört mir. Ist doch mein Bauch, oder? Keineswegs werdet ihr sterben. Die Konsequenz wird verharmlost. Gott, der von sich behauptet, die Wahrheit zu sein, ist der große Lügner. Eure Augen werden geöffnet. Und jetzt kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt. Jede Sekte arbeitet genau mit diesem. Eure Augen werden geöffnet. Das, was du jetzt siehst, das reicht nicht aus. Du brauchst meine Erkenntnis. Übrigens auch Liberaltheologie. Aber auch jede andere Sekte, die um die Ecke geht. Keine Sekte arbeitet nicht mit diesem Gedanken. Wenn ihr unseren Schlüssel der Erkenntnis bekommt, dann werden euch die Augen aufgetan. Weil momentan seht ihr nicht klar. Und in dem Moment dürft ihr schon wissen, okay, sorry, das ist hier gefährlich. Den Schlüssel zur Erkenntnis, den bekommst du bei uns. Nur bei uns werden dir die Augen aufgetan. Dann kannst du wirklich sehen. Und letztens, ihr werdet so sein wie Gott. Das Versprechen, so sein wie Gott, das ist irgendwo da. Das steckt irgendwo. Ja, das hat funktioniert beim Teufel selber. Er wollte so sein wie Gott. Und Eva hört das und denkt sich, meine Augen werden geöffnet. Ich werde so sein wie Gott. Hey, warum nicht darauf eingehen? Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und das ist der Teil der Geschichte, der stimmt. Der Teufel liebt Halbwahrheiten. Er arbeitet nicht mit Lügen, sondern mit Halblügen oder mit Halbwahrheiten. Ein Kernwahrheit ist immer drin, damit du den Eindruck hast, es müsste stimmen. Dann werdet ihr erkennen, was gut und böse ist. Gott selbst sagt über den Menschen später, der Mensch ist geworden wie einer von uns, indem er erkennt, was gut und was böse ist. Aber Gott wollte nicht, dass der Mensch das Böse erkennt. Frage, war es gut für den Menschen zu sehen, wie aus Neid und Eifersucht er seinen eigenen Bruder umbringt? Kain lässt grün. War es gut? Ihr werdet das Gute und das Böse erkennen. Die Sünde lauerte vor der Tür. Und Kain ließ sich überwältigen von der Sünde. Und er wurde ein Brudermörder. War es gut für ihn? Ich glaube nicht. War es gut, wie flüchtige Begierde eine Ehe, die über Jahre gewachsen ist, in einem Augenblick zerstört? Ich glaube nicht. Wie Drogen nicht nur Bewusstseinserweiterung schenken, sondern Menschen versklaven und ihnen langsam aber sicher das Leben rauben. Da steckt schon Bewusstseinserweiterung, sonst wird man die Drogen ja nicht nehmen, oder? Irgendwas Gutes steckt auch im Alkohol, sonst wird man ja sich nicht betrinken, oder? Sonst wird es ja nicht ziehen. Aber die Folgen sind leider nicht gut, oder? Und die Folgen siehst du in so vielen Ländern, kaputte Menschen, süchtige Menschen. Warum? Sie haben ja das Werbeplakat irgendwo geglaubt. War es gut für den Menschen, sein eigenes Kind abzutreiben? Und fortan dieses Wissen immer in seinem Herzen zu tragen, eigentlich gäbe es hier noch einen anderen, weiteren Menschen, der seine eigene Entscheidung treffen dürfte, doch weil ich für ihn entschieden habe, hat er nie das Licht der Welt erblickt, ganz nüchtern. Durch deine Entscheidung, mein Bauch gehört mir, hast du einem anderen Menschen das Vorrecht genommen, seine Entscheidung zu treffen. War es gut, dieses Wissen zu haben? Eigentlich gäbe es hier einen weiteren Menschen, aber ich habe entschieden, ich habe mich zu Gott über diesen Menschen. Ich war die Mutter, nicht Gott. Gott verfügt über uns, Gott schenkt uns Leben. Mein Bauch gehört mir, das hört sich so nett an, aber stimmt einfach nicht. Wenn ich zu dir nach Hause komme, dann gehört das Zimmer auch dir, aber du hast kein Recht, mich umzubringen, oder? Ich bin dein Gast. Wenn ich irgendwo im Hotel untergebracht wird, dann hat der Hotelwirt nicht das Recht, mich umzubringen, sondern das Zimmer gehört ihm, das stimmt. Und ich zahle für das Zimmer für einen Tag. Nur weil dein Bauch dir gehört, gehört schon lange das Leben, das Gott da hineingelegt hat, nicht dir, sondern es gehört Gott. Und dann gehört es ihm selber, Selbstbestimmung in einer Welt, die so selbstbestimmt ist. Also wenn wir alle meinen, dass wir jeweils für uns selbst entscheiden sollten, dann sollten wir das zu Ende denken. Dann darf ein Kind auch für sich selber entscheiden zu leben, oder nicht? Und wir merken nicht, wie die Lügen des Feindes letztendlich geglaubt werden. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise machte, und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihren Mann, der bei ihr war, und er aß. So, das ist eigentlich der Höhepunkt. Dieser Text hat zwei interessante Höhepunkte. Ein Satz, der theologisch greift bis heute, nämlich der Satz der Verführung. Und von dem Aufbau ist das der Höhepunkt. Eine Versuchungsgeschichte, wo die Versuchung nicht greift, ist eine Nicht-Versuchungsgeschichte. Aber eine Versuchungsgeschichte, wo man auf die Versuchung hört, wo sie ist, wo sie genau das tut, was Gott gesagt hat, nicht zu tun, da ist der Höhepunkt. Und das Unglaubliche ist, jetzt lesen wir, und sie gab auch ihrem Mann, und für viele Menschen ist es, Eva wurde verführt, oder? Die blöde Frau ließ sich verführen, und wir Männer hängen da dummerweise mit drin. Aber hört, was der Text sagt. Wir dürfen lesen. Ja? Ich bin ein Fan vom Lesen. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Könnte es sein, dass Adam die ganze Zeit daneben stand und so wie viele Männer einfach seinen Mund die ganze Zeit gehalten hat, während die Eva geredet hat? Nichts. Also worum es mir geht, der Text gibt es nicht. Der Text gibt nur her, irgendwann, vielleicht im Laufe der Geschichte, vielleicht kam er irgendwann dazu, aber auf jeden Fall war der Mann dabei, und alles, was der Mann tun kann, ist auch zu essen. Die Mitläufer sind nicht besser als die Menschen, die erst verführt werden. Sie geben den anderen sogar recht. Sie sagen, indem ich es mich mittue, ist das, was du getan hast, nicht so schlimm. Wenn wir alle die Steuern hinterziehen, fühlt sich niemand schlecht, oder? So funktionieren Diktaturen. Wenn wir alle umbringen, ist Mord nicht mehr schlimm. Wenn wir alle abtreiben. Und deswegen versucht auch die Welt, getrieben von dem Feind, genau die Sünde zu relativieren, dass wir es alle tun. Aber in Wirklichkeit wird es dadurch ein Massenmord. Nichts anders. Sie gab ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Und jetzt schließlich der zweite Teil der Predigt, den dürft ihr selber lesen. Hier tritt Gott in Erscheinung, und Gott sucht den Menschen. Und hier wird Gott so menschlich beschrieben. Ich habe vorhin gesagt, was war das Setting? Gott und der Mensch ist per Du. Dieses schöne Vertraute wird eigentlich von dem Text nach dem Sündenfall beschrieben. Da kommt Gott in den Garten, und seine Gegenwart wird beschrieben wie ein Mensch, der über Gras läuft. Sein Laufen macht Lärm. Wie ein Mensch kommt Gott zu den Menschen. Und ganz menschlich stellte diese Frage: Adam, wo bist du? Und der Mensch hört Gott und was tut er? Ich bin so wie Gott. Hey, hallo Gott, hey, schlag ein. Das ist aber Mensch nicht. Sondern er rennt in den Garten, weil er merkt, ich bin nicht wie Gott geworden. Ich bin nackt. Ich bin keineswegs, meine Augen wurden aufgetan. Ja, sie wurden aufgetan und jetzt erkenne ich einen Mangel an mir selber und einen Mangel an meinen Partner. Wir schämen uns voreinander. Auf einmal ist Scham in dieser Welt. Und nicht nur Scham, sondern auf einmal ist Anklage in dieser Welt. Und Gott stellt die Frage, hast du denn von der Frucht gegessen, du lieber Adam? Du lieber Mitläufer, der du nichts gesagt hast, hast du denn von dieser Frucht gegessen, von diesem Baum gegessen, wovon ich dir geboten, nicht zu essen? Und was ist die Antwort von Adam? Adam sagt, Gott, es tut mir so schrecklich leid. Alles Gute, was ich habe, habe ich von dir. Und du hast mir nur ein Gebot mitgegeben. Und auf das habe ich nicht gehört. Tut mir leid. Was wäre, wenn der Mensch so geantwortet hätte? Aber der Mensch antwortet nicht so. Sondern der Mensch sagt, ich bin's nicht, die Eva ist es, der andere. Wir stehen nicht zu der Verantwortung unserer Entscheidungen. Wir schieben die Verantwortung so gerne weg. Sagen, der andere ist es, die Eva. Und Eva sagt, ja, was Adam kann, kann ich auch. Die Schlange ist es. Und auf einmal merken wir, da ist nicht mehr Harmonie, nicht mehr Frieden, nicht mehr Vertrautheit, nicht mehr ein sich schäme. Sie schämen sich nicht, sondern sie schämen sich vor Gott, weil sie merken, sie sind unzulänglich, sie sind nicht wie Gott geworden. Sie schämen sich voreinander. Sie klagen sich gegenseitig an. Du bist schuld. Ich sehe, wie Adam der Eva tief in die Augen schaut und sagt, hätte ich dich doch nicht. Ohne dich ging es mir viel besser. Da war ich immer noch dabei, den Tieren den Namen zu geben. Aber seitdem du da bist, ist Scheiße da. Und wir merken, da ist Streit. Und das ist nichts anderes als die Frucht der Sünde. Die Frucht der Sünde ist der Tod. Und viele Leute lesen das nur als Gericht Gottes, aber das stimmt nicht. Die Sünde bringt mit sich selbst, in sich selber den Tod. Ohne Gericht. Vergesst das Gericht Gottes, das gibt's auch. Aber in sich selbst, das ist so wie wenn du Gift trinkst. Dann kommt nicht der Gesetzgeber und sagt, du hast Gift getrunken. Sondern das Gift bringt dich einfach um. Du sollst nicht Gift trinken, oder? Seid ihr bei mir? Das hat der Gesetzgeber uns allen gesagt. Aber wenn wir es denn tun, dann wirkt das Gift in sich selbst. Und so ist die Sünde. Die Sünde braucht nicht Gott oder den Teufel, um seine zerstörerische Kraft zu entfalten, sondern sie tut es in sich. Und jetzt geht Gott hin und was wir dann lesen im Rahmen dieses Kapitels, ist nichts anderes als die Festlegung der neuen Realität. Die neue Realität ist wie, da ist Feindschaft in der Natur. Feindschaft zwischen der Schlange und Eva. Der Boden, der Erdboden ist verflucht. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Realität, in der wir leben, eine Realität der Sorgen ist. Wer von euch hat sich diese Woche Sorgen gemacht? Darf ich mal fragen? Wer hatte Mühe, so im letzten Monat an irgendeine Ecke und Kante? Wer dachte, ich kann irgendwann nicht mehr? Das ist nicht die Realität der Sünde, sondern das ist die Realität einer neuen Realität aufgrund der Sünde in dieser Welt, weil wir sterblich geworden sind. Und Gott hält Wort. Der Mensch wurde sterblich. Und wir könnten eigentlich klüger sein, denn vor uns ist eine unendliche Generation von Menschen, die alle nicht mehr da sind. Warum? Sie wurden nicht entrückt, sondern sie sind des Todes. Sie sind gestorben, oder? Wir wissen es eigentlich besser als Eva. Eva wusste es noch nicht. Sie konnte Gott vertrauen oder nicht. Wir wissen es besser. Unsere Großeltern sind bereits tot. Und wenn nicht, die Urgroßeltern, oder? Und wenn ich in den Spiegel anschaue, mich anschaue, dann merke ich, oh, sieht auch nicht mehr nach 10 aus, auch nicht mehr nach 20. So, ich bin auch langsam, aber sicher des Todes. Das dauert vielleicht noch 40 Jahre oder 50. Aber der Keim des Todes ist da, ob wir wollen oder nicht. Und jetzt gibt es eine Strafe, die Gott wirklich verhängt. Und die Strafe ist, dass der Mensch nicht bei Gott ist. Der Mensch wird vertrieben aus der Gegenwart Gottes. Und hört gut zu, diese Strafe ist eigentlich ein Segen. Denn Gott sagt, ich will nicht, dass der Mensch, nachdem er von dieser Frucht der Erkenntnis des Baumes, der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hat, auch noch von der Frucht des Lebens isst und ewig lebt. Das heißt, ich will nicht, dass der Mensch in dieser zerrissenen, gefallen, von der Sünde geprägten Realität eine Ewigkeit hat, das würde man dann Hölle nennen. Versteht ihr? Dann überlegt, wenn wir, die wir im Muster der Sünde leben, ewig leben, dann werden wir nicht bessere Menschen. Sondern im Gegenteil, wenn du die Realität der Menschen anschaust, die kleinen Sünden, und sie werden im Laufe des Lebens meistens größer. Ja? So, die Wirklichkeit ist dann, Gott bewahrt den Menschen vor der Hölle und sagt, ich brauche einen anderen Weg. Und dieser andere Weg wird vorgeschattet hier in diesem Text. Und da heißt es, und der Same der Frau wird dir den Kopf zertreten. Da gibt es einen Samen, der vorhergesagt ist, und das ist Jesus. Und Jesus kam und hat diesen Weg geebnet. Das kennt ihr, das Evangelium. Wenn wir am Anfang sind, merken wir, ups, es war nicht besonders cool dort. Aber wisst ihr, ich finde diese Geschichte so gut, weil sie mir heute beibringt, auf Gott zu hören. Und weil sie mir heute beibringt, dass der Feind ein Verführer ist. Er meint es nicht gut mit dir. Glaubt ihr mir? Er meint es nicht gut. Und das Unglaubliche ist, der Feind hat nur den Tod anzubieten. Und den macht er so schmackhaft, dass der Mensch den Tod nimmt. Bis heute. Nur Drogen anzubieten. Und den macht er so schmackhaft. Und obwohl wir wissen, wie viele Stars an Drogen gestorben sind, dass die Menschen dennoch die Drogen nehmen. Nur Ehebruch anzubieten, obwohl jeder von uns ein bisschen nachdenkt und merkt, oh, das kann nicht aufgehen. Da liegt kein Segen drin, kein Leben drin, sondern nur Streit. Und der Mensch nimmt. Bis heute wirken seine Lügen. Deswegen mit Schlangen redet man nicht. Lass uns beten. Jesus, danke für dein Wort. Und danke, dass dein Wort klar und deutlich ist. Danke, dass dein Wort symbolisch zu verstehen ist. Und dass wir so viele Dinge für unser Leben da hinein nicht hineinlesen dürfen, sondern dass es dort steht. Und danke, dass dein Wort gleichzeitig so klar und deutlich ist, historisch einfach ist. Gott, und ich bete, dass all das, was wir in deinem Wort dort erkennen, dass wir es annehmen, dass wir diesen Gedanken wirklich verinnerlichen, dass wir mit Schlangen nicht reden, mit dem Teufel nicht reden, uns nicht auf irgendwelche Debatten reinlassen, die uns nur runterziehen, die nur Zweifel und Misstrauen und Feindschaft zwischen uns und Gott säen. Gott, hilf uns, die Wirklichkeit anzuschauen. Und dafür ist dein Wort so gut. 1200 Seiten, die die Wirklichkeit Gottes zeigen, und Gott ist für uns. Herr, ich bete darum, hilf uns auf deine Worte zu achten. Nicht auf unsere Worte, nicht auf unsere Meinung, sondern auf deine Worte. Und hilf uns zu erkennen, dass dieser Feind gekommen ist, zu töten, zu verderben, zu zerstören. Aber dass du gekommen bist, uns Leben zu geben und Leben im Überfluss. Und wir als deine Gemeinde, wir lieben dich und wir wollen deine Worte umarmen. Und wir wollen dem Feind nicht unser Ohr und nicht unser Herz geben. Wir wollen nicht auf die Stimme des Versuchers hören, sondern auf dich. Und was Gottes Geist dir jetzt sagt, wo du in der Predigt denkst, hier bin ich gemeint. Und da fange ich an, auf die Stimme des Feindes zu hören. Und ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist zu euch geredet hat, unabhängig von meinen Worten. Und meine Worte sind eine weitere Predigt geworden, weil sie Gottes Worte sind. Und der Heilige Geist hat in deinem Leben Dinge unterstrichen. Und ich lade dich einfach ein zu sagen, Gott, das, was du mir heute klar gemacht hast, das will ich bewusst umarmen. Du bist gut. Du bist gekommen, damit ich Leben habe und Leben im Überfluss. Du bist der Geber aller guten Gaben. Und dir will ich vertrauen. Gott, ich will den Weg mit dir gehen. Halleluja. Und während wir unsere Augen geschlossen haben, will ich vielleicht 2, 3 Fragen stellen. Die wichtigste ist, wer von uns hat noch nicht Ja gesagt zu der Liebe Gottes? Ja gesagt im Sinne von, ich gehe mit Gott einen Bund ein, ich will sein Kind sein, ich will sein Nachfolger sein, ich will raus aus diesem Gesetz des Todes und durchbrechen zum Leben. Der darf mal seine Hand heben, während wir alle unsere Augen geschlossen haben. Und sagen, Gott, hier bin ich. Ich will an dich glauben. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ist da jemand? Ist da jemand? Ich frage ganz bewusst. Danke, danke. Ist da noch jemand, der ganz bewusst sagen möchte, Jesus, hier bin ich. Ich glaube an dich. Sei du der Herr meines Lebens. Seid ihr der Retter meines Lebens. Dankeschön, ihr dürft eure Hände wieder. Und die zweite Frage ist, wo erkennst du, dass du der Lüge des Feindes an irgendeiner Stelle anfängst, Glauben zu schenken? Und du möchtest heute ganz bewusst sagen, Gott, aber ich glaube dir. Gibt es da Menschen? Dann darfst du auch mal deine Hand heben. Ich glaube, es müssen so viel mehr Hände sein, wenn ich ehrlich bin. Wenn wir ehrlich sind. Gott, du bist gut und du meinst es gut für uns. Danke dafür. Amen. Amen.